Hallo und herzlich willkommen zurück oder auch neu zu unserem Podcast. Lang, lang ist her für die, die zurück sind. Mein Name ist weiterhin Paul Herzog. Ich begrüße euch zurück und mir virtuell gegenüber sitzt der Mattis. Der sagt euch jetzt auch nochmal Hallo.
Hallo, könnt ihr bitte zurückspulen und schon mal zählen, wie oft Paul zurück in den ersten 20 Sekunden gesagt hat?
Ist mir beim dritten zurück dann auch irgendwann aufgefallen.
Ja, auch von mir Hallo an alle Stützradfahrer, Kleingarten, Gärtner, Beckenrandschwimmer, Beckenrandschwimmerinnen, was auch immer. Ja, es ist wirklich lange her. Auch mein Name hat sich natürlich nicht verändert in der Zwischenzeit. Auch ich heiße immer noch Mattis Müller. Das geht so gut von den Lippen, oder? Mattis Müller.
Ja, ist so. Da ist ja zwar noch ein Zwischenname dazwischen, aber...
Ehrlich, ich habe noch einen zweiten Namen.
Ist das bei dir auch so, dass du den gar nicht so sehr magst oder mochtest oder so? Oder? Weil früher war das immer so bei Freunden und bei mir ja auch so, dass der Zweitname gar nicht beliebt war eigentlich.
Ich musste tatsächlich gerade kurz drüber nachdenken, wie du mit Zweitnamen heißt. Ja, als Kind fand ich ihn doof, weil ich habe als Kind gerne Vicky geguckt und der Bösewicht in der Serie heißt genauso und ich wollte nicht heißen wie der Bösewicht.
Stimmt, Sven.
Ja, jetzt hast du gespoilert.
Oh, ja, stimmt. Ja. Egal. Aber das haben wir eh schon mal gesagt im Podcast.
Ja, das hier, kann sein. Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Ja. Ja, deswegen als Kind fand ich ihn doof. Und dann weiß ich noch, dass ich ihn eine ganze Zeit lang wirklich vergessen habe, dass ich ihn hatte. Bis ich, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse meinen ersten Schülerausweis bekommen habe. Und da plötzlich Mattis Sven Müller drauf stand. Und dann war ich wieder so, oh, warte mal, da war ja was.
Wenn man sich, oder wenn dann in dem jungen Alter noch die Eltern unsicher waren, ob man jetzt den ganzen Namen, ob damit jetzt wirklich auch der Zweitname gemeint ist oder ob man dich dann noch auseinanderhalten kann oder so, das ist dann immer mein Gedanke, wenn ich ihn dann doch dazu schreibe.
Ja, tatsächlich ist, also ich habe wirklich überschaubar viele Mattisse getroffen in meinem Leben und wenn, dann haben die in der Regel auch noch eine andere Schreibweise. Gut, das ist jetzt im rein verbalen Gebrauch irgendwie relativ überflüssig. Aber ich sag mal, damit hatte ich jetzt nie so richtig große Probleme, dass sich mein Name regelmäßig doppelt. Zumindest nicht mein Vorname. Beim Nachnamen ist das wieder was. Eine ganz eigene Baustelle, ne?
Das ist bei Paul ein bisschen was anderes. Aber nichtsdestotrotz, es soll hier nicht um Namen gehen, sondern.
Aber da habe ich eigentlich noch eine coole Anekdote. Ach so, ich habe bei meinem jüngeren Bruder richtig lange, also da war der auch wirklich noch jung, ich würde schätzen, vielleicht so 5, 6, 7. Die ihn mal über so einen ganzen Nachmittag lang ganz penetrant eingeredet, dass unser älterer, also mein großer Bruder und obviously auch sein großer Bruder, Mayo mit Zweitnamen heißt. Okay. Also wirklich so, also so wie man halt das so, keine Ahnung, ja, ich bin 6 Jahre älter, also ich war so 12, 13 vielleicht, würde ich sagen. Und habe ihm das so richtig penetrant eben eingeredet. Und habe das dann aber so ziemlich schnell wieder gänzlich vergessen gehabt. Und irgendwann, als dann auch unser älterer Bruder mal wieder in der Heimat war, wir quasi, ich sag mal, als vollkommen versammelte Familie gegessen haben, ging es auch irgendwie um Zweitnamen und so. Und dann sagte auch Mutti, ja, wieso mein älterer Bruder keinen Zweitnamen hat. Und mein jüngerer Bruder daraufhin komplett entgeistert, so, hä? Der hat doch einen Zweitnamen. Und wir alle gucken ihn komplett verwirrt an. Er so, hä, der heißt doch Mayo mit Zweitnamen. Und alle haben ihn komplett verdutzt angeguckt und bei mir jetzt auch so ein Sekündchen gedauert, bis mir wieder eingefallen ist, dass ich Urheber dieser Fake News war. Aber das hatte sich scheinbar in seinem jungen Kopf ziemlich, der hat es dann wirklich als voll genommen und dann auch so einfach abgespeichert für viele Jahre und für mich war das eigentlich nur so ein Prank, wird man jetzt wahrscheinlich sagen. Ich habe ihn veräppelt.
Ja, veräppelt, ja genau.
Verscheißert. Scheiße darf man nicht sagen. Veräppelt war immer so ein richtiges Oma-Wort.
Achso, wir machen jetzt doch diesen Podcast hier jugendfrei, oder was?
Jugendfrei? Ja, dann würde ich dich auch, du Hurensohn.
Wir haben sogar schon einige Beleidigungen in anderen Podcast-Folgen gehabt, glaube ich schon.
Also, ich weiß, es gibt auch manche Podcast-Folgen, die zählen als, wie heißt das, explicit?
Ja, stimmt. Ich muss das auch vorher einstellen. Ich muss mir dann auch bevor ich das einstelle, natürlich nochmal durch den Kopf gehen lassen, welche Beleidigungen wir jetzt so rausgelassen haben. Und dann demnach entscheiden, ob das jetzt explicit oder halt nicht.
Parental Advisory Recommend oder sowas?
Ja, irgendwie naja. so.
Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal wieder verkackt, diese Folge, ne?
Ja,
naja, egal. Der Podcast heißt hier nicht Nachnamencast oder sowas, sondern wir sind ja hier beim Podcast. Ja. Und der dreht sich, wie der Name schon erahnen lässt, natürlich um Autos. Und yes. Das ist vielleicht auch die ganz gute Überleitung, wieso dieser Podcast so lange nicht aufgezeichnet wurde und wieso wir auch auf unserem gemeinsamen Instagram-Kanal ziemlich tot waren. Oder einfach inaktiv.
Man kann es so nennen, unseren gemeinsamen Instagram-Kanal, ist so.
Willst du es vielleicht mal kurz erläutern, was Grund dafür war?
Ach ja, ich hatte ein extrem stressiges Semester und du hattest einfach einen extrem stressigen... Und wir hatten einen
übelsten Ehestress.
Ja, genau, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, na toll, danke, dass du...
Außerdem haben wir uns dazu entschieden, jetzt eine offene Beziehung zu führen, ja. Damit wir einfach alle unsere Freiräume haben.
Wir haben von der Scheidung abgesehen... Wir wollen jetzt andere Leute mit in unsere Beziehung lassen. Was damit, laberst du schon wieder, Mann, ey?
Mann, ich hatte den ganzen Tag Office heute. Ich bin so richtig albern.
Ah ja, okay. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Also du hattest einen stressigen Start in deiner Arbeit irgendwie. Das kann man noch als Start bezeichnen, denke ich. Du hast zwar schon bei der letzten Folge oder in den letzten Folgen letztes Jahr tatsächlich von deiner Schufte erzählt, von deiner neuen und so. Aber trotzdem ist das ja immer noch Eingewöhnungszeit und sowas. Und ja, jetzt sind wir da, Ende März. Wer hätte es gedacht, dass es so lange dauert? Heute ist ein gutes Datum tatsächlich, 23.03.23. Ist mir eben aufgefallen. Aber jetzt sind wir wieder da und voll für euch funktionsfähig wieder vor den Mikros.
Ja, Grund dafür war, es war irgendwie Off-Season. Wir haben Automotive-technisch jetzt nicht so richtig viel erlebt. Und wir wollten keinen Podcast machen und auch keine Instagram-Stories, wo man sich irgendwie Dinge aus der Nase ziehen muss, weil Paul und ich immer einen gewissen Qualitätsanspruch an das haben, was wir machen, sei es Klamotten mit Boustache, sei es aber auch Instagram-Stories und vielleicht irgendwie, ich sag mal, mediale Beiträge im Sinne von Podcasts, vielleicht mal einen Reel, irgendwelche YouTube-Videos haben wir uns auch schon mal drin versucht, etc. Und das Da hat man einfach das Gefühl, das nicht gewährleisten zu können in den letzten Monaten. Und deswegen hat sich das Ganze eben so aufgeschoben. Ne?
Ja. Ich muss aber dazu sagen, es war wie so eine kreative Freizeit für mich. Freiheit auch, genau, die hatte man auch. Aber so ein bisschen nochmal evaluieren, was so passiert ist. Irgendwie nochmal Revue passieren lassen, so was gut war, was irgendwie nicht so gut war und so. Ja, und dieser Entertainment-Faktor ist natürlich halt auch dabei, weil wir euch natürlich nicht langweilen wollen. Und anscheinend wurde der Podcast auch vermisst bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Wir haben ab und zu mal zwischendurch Instagram-Nachrichten und Nachrichten bekommen, wo wir denn bleiben, was denn mit dem Podcast sei und so.
Was ja, mit unserer jetzt Ehe ist, sei.
Kreativ und eher Stress.
Ja. Ey, ich war im Winter. Von Frankfurt aus ist es überschaubar weit bis nach Stuttgart. Und welche Automarke kommt aus Stuttgart?
Porsche, oder nicht? Jetzt habe ich schon wieder Schiss hier.
Ja, du hättest auch noch mit einer anderen auch noch Punkt landen können.
Ja, Mercedes, ne? Mercedes ist ja genau. Irgendwie auch noch.
Nee, aber ich war in Zuffenhausen, nicht in Sindelfingen.
So.
Ja. Im Porsche-Museum. Und ich habe das erste Mal in Real Life den aktuellen GT3 RS gesehen.
Aha.
Und Junge! Ich weiß nicht, wo ihr euch alle befindet. Alle Leute und Leutinnen, die das hier gerade hören. Aber
ich denke, man muss wirklich nicht alles gendern.
Leute, ja. Geht einfach mal ins Porsche-Zentrum eures Vertrauens. Ich glaube, die wenigsten Zuhörer haben auch ein echtes. Aber guckt einfach mal, ob da vielleicht gerade so eine Bude rumsteht. Schlawinert da einfach mal drumherum 5 Minuten um dieses Auto herum. Es ist der absolute Wahnsinn, ne? Also dass man so etwas einfach in einem Autohaus kaufen kann, ist kompletter, also wirklich der blanke Wahnsinn, ne?
Ja, wir alle haben, glaube ich, Videos davon gesehen und so, aber in live muss natürlich nochmal
kommt nicht ansatzweise rüber. Es kommt nicht ansatzweise rüber, was das für eine Theke auf diesem Ding ist. Es ist so geisteskrank. Man fährt mit einem Class 2 Spoiler auf einem E36 durch die Gegend und du denkst schon so, boah, dieser Spoiler ist schon ganz schön auffällig, ne? Der Spoiler eines GT3 RS ist einfach so ein riesiges Gerät, ich kann das gar nicht ausdrücken. Ich glaube, mein Snowboard ist kleiner als das Ding. So.
Okay, ja.
Und deswegen,
wie von der Breite auch her und so?
Ja, Wirklich. Könnte auch bei Ikea ein ganz geisteskrank riesiges Sideboard sein. So. Also wirklich das Teil kompletter Wahnsinn. Also das schaut euch das mal an.
Das Teil, ne? Das ist doch so von oben gegriffen, ne? Die,
genau, so die, ein Schwanenhals.
Ja.
Spoiler.
Ja.
Und auch sonst, na klar, also irgendwie die Wings sind seit einigen Generationen bei zumindest den GT3 RS-Modellen irgendwie immer so ein, so der Blickfang schlechthin, glaube ich. Oder würde ich es zumindest für mich beschreiben. Aber der aktuelle GT3 RS hat punktet halt auch noch durch andere Details und so krasse Luftführungen. Also wirklich Wahnsinn, dieses Auto. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das Ding euch mal anzuschauen, macht es wirklich. Guckt euch wirklich so Teilbereiche an von der Haube, von den Schwellern und so. Und irgendwie überall steckt einfach nur absolut höchste Ingenieurskunst drin. Es ist komplett ein Traum. So. Das wollte ich einfach mal. Ich wollte einfach mal hier eben meine Liebe zum neuen GT3 RS gestehen.
Ich stehe ja mittlerweile auch am Straßenrand. Als der neu rauskam, war das nicht so. Der Elva, der normale Elva an sich so. Und staune einfach nur, wenn so ein Ding vorbeifährt, weil es einfach wirklich schön ist wieder. Und die ersten Monate, das ist bei BMW tatsächlich auch immer so gewesen. Auch beim E92, als der rauskam und sowas. Da dachte ich immer, irgendwie komisches Auto. Das hat dann so ein halbes Jahr ungefähr gedauert, bis ich dann dachte, Alter, geil. So, es passt irgendwie. Sieht einfach geil aus, so. Und dann kickt das erst so im Nachhinein. Und beim Elva ist das tatsächlich jetzt beim aktuellen bei mir auch so. Weil ich vorher dachte so, irgendwie ist die, der Arsch ist so ein bisschen zu hoch irgendwie und so. Also die, die Heckpartie sah so ein bisschen zu dick aus. Nicht wie ein Rennauto oder nicht wie ein agiles Fahrzeug so. Aber mittlerweile feiere ich, dass die Bremslichter da so diese zwei Streben in der Mitte sind. Und
ja, weil das soll, also habe ich mal gelesen, das soll ein Pausezeichen symbolisieren.
Ah.
Weil wenn du bremst, wenn du auf der Bremse stehst in der Box, dann machst du ja vielleicht eine Pause. So.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das dem Frontallappen irgendeines Journalisten entstanden ist oder ob da wirklich die Philosophie von Porsche hintersteht. Aber ich finde irgendwie das Bild an sich irgendwie ganz catchy und kann man irgendwie so adaptieren.
Ja, stimmt schon. Pause macht Sinn.
Aber das, was du sagst, dass das so ein bisschen dran wachsen muss an jedem oder an den allermeisten, haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, als der G21 M3 und M4 rauskam.
Ja, ja, ja.
Da haben
wir
auch mal lang und breit darüber geredet, wie lange es dann teilweise doch dauert, bis Autos gefeiert werden. Ja. Und ehrlicherweise, mittlerweile ist es meiner Meinung nach wirklich so, dass die allerwenigsten Leute diesen G21 gerade als M3 irgendwie noch hässlich finden. Da hat sich irgendwie jeder mit arrangiert und sagt und sieht jetzt wieder einfach nur die coolen Vorteile dieses, auch da wieder die enorme Leistung, die Agilität etc. im Vordergrund stehen und weniger, dass irgendwie diese Niere so groß ist. Weil es gibt ja mittlerweile auch schon von verschiedenen Tunern und Nachrüstern ja Bodykits und Schürzen, in denen andere Nieren drin sind.
Oh, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Aha.
Ja, ja. Nee, da muss ich, also die wirklich höchstens halb so groß sind wie die Originalen.
Ah, okay. Weil ich sehe es, ich muss da jetzt nochmal intervenieren, weil ich vertrete immer noch die Meinung, dass die zu groß sind, tatsächlich.
Mhm.
Es sieht schon gefährlich aus und ich verstehe, was BMW damit vorhatte, diesen, man hat früher irgendwie oft von Überholprestige geredet, also beim Porsche war das zum Beispiel halt so,
ja.
Oder beim Elva ist das halt so. Und das haben M4 und M3 auf jeden Fall. Ich finde aber, wenn man so das Gesamtbild sieht, auch die 7er-Reihe und sowas, es ist einfach irgendwie so ein Tucken zu groß geraten. So, ich verstehe, dass man das größer haben wollte und ich verstehe auch nicht, warum man es jetzt wirklich halb so groß machen sollte mit dem Bodykit dann, weil macht ja auch von der Luftführung her tatsächlich irgendwie ein bisschen Sinn und so.
Aber ja, also da, um da ganz kurz noch einzuhaken, es wurde quasi durch so ein, ich nenne es jetzt mal ganz stumpf, so ein Mund irgendwo ersetzt. Also du hast unten dann eine breitere, ich sag mal so eine quadratische, doch.
Bei den quadratischen Bodykits dann.
Genau, da hast du einfach unten eine längere, ich sag mal sehr flache, aber breite Luftöffnung unten drin. Also
okay, aber rechteckig das, dann, nicht quadratisch wahrscheinlich,
genau,
oder?
Ja, genau, rechteckig.
Okay.
Also es ist, die Niere ist dann eher quadratisch und dafür hast du halt darunter dann eine andere Öffnung. Also ich glaube, strömungstechnisch machst du da, oder sind die ja auch nicht doof.
So ja, Fall, ne? Ja, klar.
Das sehe ich, denke ich mir nur immer, und da muss ich mal ganz kurz abdriften. Manchmal sehe ich so Leute, die ihr Kennzeichen nicht in der Höhe des Kennzeichenhalters festmachen, sondern an dem Gitter vom Kühler.
Jo.
Ist mir wirklich schon häufiger aufgefallen. Und da denke ich mir auch immer so, ey, du kämmst dir morgens auch mit dem Hammer die Haare, ne? Also ehrlich, ne? Wie, ey, ja, oh Mann, ey.
Es gibt so ein Kia oder so. Irgend so ein, ich weiß nicht genau, ob es ein Kia oder ein Chevrolet, so ein Kleinwagen Chevrolet ist das. Ich weiß natürlich nicht, wie die heißen, ob es ein Jazz ist oder irgendwie vor zwei Generationen, irgendwie sowas, ne? Der hat auch das Logo, das Chevrolet-Logo irgendwie viel zu hoch. Da denke ich mir jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, so, da hat einer mit dem Daumen irgendwie davor gestanden und gesagt, mach dahin, passt schon so. Und das sieht einfach kacke aus. Also manchmal verrücken irgendwie Autobauer so Details, die ja nicht dahin gehören. Aber natürlich Privatpersonen dann auch, ne? Also das ist wirklich ein bisschen blöd.
Ja, das war wirklich sehr blöd. Also gerade von, also so, ich sag mal, so relativ serienmäßigen Fahrzeugen. Was weiß ich, letztens habe ich es auf so einer E-Klasse gesehen von, wann wurden die gebaut? Vielleicht 2008, 2010 so. So das typische Taxi.
Ja gut, das sind alle.
Oh, hier piept mal gerade eine Casio. Eine
Sekunde. Ja, lass du mal deine Casio piepen. Ich habe neulich ein Taxi in Köln gesehen. Das war ein W204. Ist das? Nee, 204 ist der. Doch, 202 ist der, die C-Klasse. 204 müsste
genau.
Der eckige Benz noch. Egal, als Taxi, aber wirklich in Betrieb. So stand auch Werbung drauf und Taxi und so. Da dachte ich auch so, okay, da müsste ja jetzt mal so eine Million Kilometer drauf haben oder so.
Ja, könnte gut sein. Naja, wir sind auf jeden Fall abgedriftet. Beim M4 war es auch so, dass eben Leute sehr lange sich echauffiert haben, wie das Ding aussieht. Und mittlerweile, aber die allermeisten auch wirklich dann final überzeugt sind. Gut, ich gehörte schon von relativ früh an zu einem, den das Ding sehr gefallen hat.
Stimmt. Und das ist, weiß ich auch noch. Ja, ist so.
Ja. Und es ist auch immer noch so, also wenn ich immer mal wieder sehe ich einen und denke mir, boah, das ist schon ein ganz schönes Brett.
Es spielt ja immer auch ein bisschen Ego dabei, ne? Also wenn einer gesagt hat, boah, das geht gar nicht, so, dann ist das natürlich auch immer so eine gewisse Hürde, dann zu sagen, ja, ich lag da falsch. Stimmt schon.
Das stimmt. Und da ist es ganz interessant irgendwie, gerade bei dem M3, M4, G21 ist es aber sogar so, dass ich, obwohl ich ja zum Beispiel beim E36 ein riesiger Verfechter des Coupés bin, dass ich, glaube ich, beim G21 sogar die Limo geiler finde.
Ja, bei dem davor auch. War das, warum heißt die denn G28? Wieso die G21? Ich dachte, davor hießen G80. Nein. Ach nee, das war der Fünfer.
Das war
dann,
der Fünfer. Die davor hießen F20.
Ach stimmt, ja, ist so. Ja, die F20 finde ich tatsächlich auch den Dreier wesentlich geiler als den Vierer.
Ja, da bin ich tatsächlich, da bin ich noch ausgeglichen.
Aha,
da okay. Finde ich beide ziemlich gleich cool. So. Aber jetzt gerade beim aktuellen finde ich, das Coupé sieht zu lang aus, wenn es das geben kann.
Okay,
sieht mir ein bisschen zu lang aus und dadurch geht so ein bisschen diese fetten Backen von dem Ding so verloren.
Mhm.
Naja.
Ja, ich muss nochmal die M-Modelle in live nochmal sehen. So. Also den Vierer sieht man öfter als M, als den Dreier.
Ja, ich bin gespannt, wann ich den ersten Touring mal auf offener Straße sehe.
Habe ich gerade auch dran gedacht, ja. Naja, komm. Wir fangen mal ein bisschen vielleicht da an, wo wir aufgehört haben, oder? Also bei dir ging da relativ schnell dann Action ab zwischen Weihnachten und Silvester, oder wo wolltest du noch so anknüpfen jetzt?
Ich bin hier ganz offen, aber so wie es auch in den letzten Jahren war, ist natürlich irgendwo ich nenne es mittlerweile einfach wirklich mein Rennauto. Also für Leute, die keine Ahnung haben. Sag ich einfach, ja, ich habe irgendwie hier ein Auto von einer Firma und dann habe ich privat noch ein Rennauto. Ja, das beschreibt es irgendwie mittlerweile ganz gut so. Genau, habe ich den E36, habe ich glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, dass ich den vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr mal rausholen wollte, wenn das Wetter halbwegs passt. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich Henrik Bunte, hallo Henrik, er hat mir auch regelmäßig Snaps geschickt, wie er noch alte Folgen beim Schrauben in der Halle gehört hat, des Podcasts, habe ich Henrik eingesammelt und wir sind eben, wie gesagt, nach Bad Driburg gefahren zu Bernd vom Teuto Racing Club bzw. Videra Motorsport, haben da meinen E36 ausgebuddelt, der da zum Winterschlaf abgestellt war. Und es waren eben, ja, 5, 6 Grad nasse Straßen, hat doch zeitweise hat es sogar kurz geregnet, aber es war überwiegend zumindest von oben trocken. Und dann haben wir eben den E36 rausgeholt und ich habe 2 Stunden lang auf abgesperrten Strecken, Straßen ein bisschen das kontrollierte Schlittern geübt.
Den Asi raushängen lassen.
Ja, aber es war wirklich, es war sehr, sehr asozial, muss ich sagen. Es war sehr asozial. Aber es war sehr cool. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es hat auch sehr gut funktioniert. Es gibt wirklich viele E36s, die echt tot sind so. Ich habe auch jetzt wieder in letzter Zeit von zum Beispiel von Joel, auch der hört, glaube ich, den Podcast. Hallo Joel, dein Touring ist echt die letzte Reuse, Alter. Aber das weiß er mittlerweile selber. Habe ich auch echt einige tote E36 gesehen, aber meiner ist wirklich ein guter. So, der steht irgendwie 2 Monate rum, du steigst ein, klemmst die Batterie an, der startet direkt. Dann machst du irgendwie ein bisschen Sprit rein, gibst dem 2 Stunden lang Kabit aufs Maul, stellst den wieder weg. Dann stand da wieder jetzt 3 Monate einfach rum. Dann bin ich wieder hin, Batterie angeklemmt und bin ganz normal wieder aus der Halle rausgefahren, aus der Scheune da rausgefahren. Also wirklich, ich bin so ein bisschen wie so ein stolzer Papa. Ja. So, es ist einfach ein gutes Ding. Gutes Auto.
People my age, die Bilder von den Kindern machen und dann me. Du machst ja, Bilder ehrlich. Von deinem Auto.
Oh ja, ich habe echt
also wie
viele,
alle.
Viele, viele Autos.
Wir wissen, was ihr tut. Wir wissen, was ihr letzten Sommer getan habt.
Also wie gesagt, ich war nur eine Runde driften, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja komm, du traust dich keine Eigenwerbung hier zu machen, jetzt mache ich das für dich. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, der guckt jetzt mal auf Instagram, Mathis Müller, Mathis.Mueller, ne? Und genau. Da seht ihr, was Mathis da so angestellt hat.
Genau, ist aber, ich muss sogar da auch sagen, es kam in der Social-Media-Welt sehr gut an. Ich glaube, es hat mittlerweile über 1000 Gefällt-mir-Angaben, 17.000, 18.000 Aufrufe oder so, also es wird schon viel geguckt und glaube ich auch viel geteilt. Ja. Hat auch viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und auch, also ich hatte die Semi-Slicks oder den UHP-Reifen. Am Ende ohrfeigt mich hier irgendwie wieder jemand, weil ich den NS2R von Nankang als Semi-Slick bezeichne.
Warum passiert das so oft, dass du geohrfeigt wirst, wenn du falsche Aussagen triffst?
Naja, es ist immer noch das Gute, dass das hier so ein nerdy Billu-Podcast ist, der irgendwie keinerlei Bildungsauftrag verfolgt. Da kannst du dich halt auch komplett aus dem Fenster lehnen und am Ende sagst du, ja, Junge, was hörst du auf dem Podcast, Alter? Du liest ja auch keine Nachrichten bei Telegram, Digga. Also ehrlich.
Hä?
Check mal deine Quellen, Mann.
Das verstehe ehrlich. Ich jetzt schon wieder nicht. Das ist schon mal eine Grundsatzdiskussion hier.
Okay, nee, auf jeden Fall, da waren noch die abgefahrenen Sommer-Sommer-Reifen drauf. Und das ging erstaunlich gut. Und den habe ich dann auch nochmal 2 Stunden lang da im Feuchten ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein paar abgesperrte Strecken zu fahren, Straßen zu fahren mit dem Hecktriebler. Immer schwerstens empfehlenswert.
Ja, ich brauche auch mehr Heckantrieb in meinem Leben.
Ja, aber das ist doch auch die perfekte Überleitung, Paul. Jetzt musst du auch mal mir hier vor laufendem Mikro gestehen. Was ist denn mit dem Miata? Hast du irgendwas gemacht? Hast du den mal gestreichelt?
Ja, doch. Ich habe ihm auch
mal ein paar
Küsschen
Sachen
gegeben
gekauft.
Auf dem Dachhimmel.
Ein Küsschen?
Ja, ja.
Auf dem Dachhimmel.
Und ein paar.
Von innen oder von außen?
Also, ja, gut, der Dachhimmel ist ja beim Miata, ne, beim Softtop quasi innen wie außen, ne? Also ist ja immer noch Dachhimmel. Nein,
boah, das ist aber
oben,
eine nette,
von außen.
Ja. Also, wenn du mich auf den Bauch küsst, dann küsst du quasi auch meinen Bauch von innen. Willst du das damit sagen?
Also, der Miata. er stand lange seitwärts auf Wagenhebern und auf den Jackstands natürlich, damit er nicht runterfällt. Leute, macht das immer. Weil Radhaus musste rechts vorne geschweißt werden und so. Ich glaube auch, das ist jetzt mittlerweile schon fertig. Ich war da irgendwie beim ersten Tag irgendwie dabei. Dann war das aber doch eine größere Sache und hat dann doch lange gedauert. Der Herr Cedric, über den haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesprochen.
Genau, der hat irgendwas über Geruchsingenieure.
Ja, stimmt, geredet. Ist so. Sein Vater war daran beteiligt und so. Der kennt auch das Auto mittlerweile. Von außen und von innen sehr gut, tatsächlich. Mit dem haben wir das ja zusammen auch tiefer gelegt und so. Das ist jetzt aber, wie gesagt, glaube ich, fertig und der sollte tatsächlich auch für Ostersamstag oder Karsamstag, wie auch immer man es jetzt sagen möchte, fertig sein.
Was ist denn am Kar-Samstag, Paul?
Da ich habe noch gar nichts. Auf dem Biester Berg rum, Mensch.
Ich habe noch gar nichts vor und noch ein paar Euros über.
Ja, wenn das auch bei euch so sein sollte, dann meldet euch doch mal beim Gelhaus. Teutoracingclub.com, nee, .de.
Teutoshop.de.
Ja, genau.
Ja.
Wir schneiden das davor raus. Also teutoshop.de, genau. Schaut da vorbei, bucht euch einen Trackday, sagt uns vorher Bescheid oder sagt uns da dann mal Hallo.
Wir freuen uns. Ab 89 Euro kann man da irgendwie eine Runde flecken mit dem eigenen Auto. Ansonsten, ich glaube, ein Besucherticket kostet 3 Euro. Kommt einfach gerne vorbei, esst irgendwie eine Currywurst da, sagt irgendwie einmal Hallo. Schaut euch ein bisschen einfach das Happening an. Man muss einfach sagen, ich war vor kurzem wieder auf dem Biester Berg und es ist einfach so ein Happy Place. Also ich glaube, für so Enthusiasten, für uns, und damit du dir so einen Podcast wie diesen echt eine halbe Stunde lang anhörst, musst du auch wirklich einen vergleichbar tiefen Nagel in der Rübe haben wie ich und du. Deswegen verallgemeinere ich das jetzt einfach. Für Leute wie uns ist das einfach ein cooles Event. Muss man einfach sagen.
Ja, so ist es. Ich freue mich auch schon sehr. Ich habe sehr, sehr Bock. Bei dem Pilotenrennen war ich ja jetzt nicht dabei. Sah aber auch ganz cool aus tatsächlich. Hast du das schon mal mitgemacht, so ein Pilotenrennen? Nee, ne?
Pilotenrennen ist nett ist schön gesagt. Ich glaube, einige Slalomfahrer drehen völlig am Rad, wenn du das so ein bisschen Pilotenrennen einfach nennst. Ich war Slalomfahren am Biester Berg. Also nein, es war so ein Slalom-Test-Event. War tatsächlich, aber ganz nette Überleitung sogar. Ganz nett, war ein cooles Event irgendwie. Im Grunde vielleicht kurz zur Erklärung. Also man steckt auf einem großen Asphaltplatz mit Pylonen eben einen Parcours ab, der dann, ich sag mal, mehr oder minder gezeitet durchfahren werden muss. Der Gesichtspunkt liegt gar nicht so stark darauf, ultra schnell durchzufahren, sondern eher sauber durchzufahren, weil diese Pylonen stehen alle in einem Abstand zwischen 2,50 Meter und 3,50 Meter. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, euer Auto ist 1,60 Meter, 1,70 Meter breit vielleicht, dann wird so eine 2,50 Meter Pylonengasse schon ganz schön eng, wenn ihr dann, ich sag mal, zweiten Gang ausgedreht irgendwie, ja, sagen wir mal 80 km/h drauf habt, dann wird das schon knapp. Und die stehen natürlich auch nicht so, dass man, ich sag mal, die ganze Zeit Vollgas da durchmoschen kann einfach, sondern eben so schön versetzt, dass man eben Slalom fährt, wie der Name schon sagt. Ja, und so ein Event fand eben auch da wieder vom Teuto Racing Club statt. Ich bin da auch vorbeigefahren, war sogar noch mit dem Pascal verabredet. Ich glaube, der ein oder den anderen kennt ihn auch. Fährt einen ziemlich auffälligen gelben 02er BMW zum Gruppe H Schneeschieber-Kit. Ich glaube, Gruppe H ist es. Der war nämlich auch dabei, auch mit dem 02, weil es ja, ich sag mal, dieses Bodykit kommt irgendwie vom Bergrenner oder sogar vom Slalomfahrzeug. Und da haben wir uns da einen schönen Nachmittag gemacht. Auch da nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da geholfen haben. Ich habe auch ein, zwei Mal irgendwie eine Pylone aufgestellt, als ich durch Zufall in der Nähe stand und einer die umgebraten hat. Aber ehrlicherweise muss ich gestehen, ich habe weniger gemacht, als ich wahrscheinlich hätte machen können oder da mitgeholfen. Ist mir aber tatsächlich auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass es irgendwie so ein proaktives Event irgendwie war, wo jeder sich so ein bisschen mit eingebracht hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte, die Jungs und Mädels, die da die Streckensicherung, nenne ich es mal, gegeben haben, wären alle dafür bezahlt worden.
Ah, okay.
Also, Bernd, wenn du das hörst, tut mir echt leid. Auch Daniel, wenn ihr das hört, ich habe es wirklich nicht gepeilt. Auf dem Weg, als ich dann nach Hause gefahren bin, dachte ich, oh, vielleicht hätte ich da auch mal, statt da 10 Minuten auf dem Parkplatz zu stehen, um ein bisschen zu quatschen, hätte ich da auch einfach 10 Minuten an der Strecke stehen können und eine Pylone hinstellen können, wenn einer die umfährt.
Ja, fürs nächste Mal weiß man besser.
Genau, eben auch da kann ich eigentlich nur mitnehmen. War super cool, hat echt Spaß gemacht. Es war auch tatsächlich ein anderer mit einem E36 da. Und ich war minimal schneller als der Kollege. Da muss ich hier mich jetzt mal kurz selber bauchpinseln, ne? Ist klar. Und da sagte Bernd auch nachher, ah, okay, du warst schneller, sehr interessant, weil der kann eigentlich sehr gut fahren. Ja. Dann war ich schon so, oh, okay, hast du mich jetzt gerade so unterschwellig beleidigt, dass du es mir nicht zugetraut hättest? Dann dachte er so, nee, das bestätigt ja, dass du scheinbar dann doch irgendwie ein bisschen weißt, was du tust. Also ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe aber sehr, sehr lange wirklich gebraucht, um zu verstehen, dass Sauberfahren viel, viel schneller ist, als, ich sag mal, immer zu versuchen, noch 2 km/h draufzupacken. Aha, ja. Weil es dann einfach so, weil es wirklich dann so sehr hektisch wird im Auto. Und ja, also wirklich da hat eine Menge gebracht und war ein schöner Saisonstart irgendwie. Ich hatte meine gute Freundin hier aus Frankfurt dabei, die war für das Wochenende tatsächlich auch in Paderborn oder für den Samstag und den Sonntag. Und auch die, also die hat keinerlei Motorsport-Kontaktpunkte, nenne ich es mal. Aber war irgendwie, die habe ich auch mal zwei Runden mitgenommen und die fand es auch sehr, sehr cool einfach. War irgendwie so ein ganz, ganz nettes, einfach ein nettes Happening und ein cooler Saisonstart irgendwie.
Wie viel Seat-Time hat man denn an so einem Tag?
Also es ist tatsächlich so, ursprünglich hieß es, man hat drei Läufe und ein Lauf bewegte sich so um die Minute herum. War aber tatsächlich gar nicht so stark besucht und deswegen hieß es, wenn alle irgendwie hier und da mal ein bisschen mit anpacken, dann kann man auch mehrere Runden fahren. Und okay. Ich würde sagen, ich bin jetzt am Ende 8 oder 9 Mal gefahren.
Okay, ja.
Allerdings hat der E36 nach 3 Runden stark angefangen zu tickern. Nicht so ein typischer Rodnock, sondern diese M52-Motoren, die neigen dazu, wenn die richtig Öltemperatur kriegen, dass sie dann mal so ein bisschen so ein Hydro-Geticker kriegen. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt, ja komm, machen wir locker. Ja, aber als ich dann in Paderborn wieder angekommen bin, war das Ganze auch wieder weg. Also nachdem ich dann eine halbe Stunde lang B1 fuhr, ich sag mal, mit wenig Last und viel Fahrtwind und die Öltemperatur wieder auf 70, 75 Grad runtergefallen ist, hatte sich das Ganze auch wieder erledigt. Aber da habe ich dann gedacht, komm, ich quäl den Opa nicht. Weil man muss auch sagen, der ist von 1995, das Auto ist 28 Jahre alt, ne?
Jo. Ich habe mich jetzt auch erschrocken, dass mein Golf einfach 19 Jahre alt ist.
Ja, Golf 5. Das ist wirklich krass. Ja. Wirklich krass.
Echt.
Aber 28 Jahre. Überleg mal, Alter, in 2 Jahren stecke ich auf diesen Hühnerdieb so ein H-Kennzeichen drauf.
Ja, das machen wir ja bei dem Miata nicht, weil da ja dieses DIN-Kennzeichen, dieses geile kurze noch drauf ist.
Ja.
Und das würde dir, das H-Kennzeichen sehr versauen.
Ja, mein Jan dreht hier gerade völlig durch.
Ja,
im Podcast so. Werden DIN-Kennzeichen erwähnt, rollt ihm komplettes Ei aus der Hose.
Ja, Mann. Ja, da habe ich ja aber auch auf den bezogen, so ein, weil der ist ja jetzt 31 Jahre alt, also auch halt auch alt, so wie der E36
einfach. Also dann. Der Miata, nicht Jan.
Ja, ja
Jan,
nee.
Wobei,
nee.
Jan, wobei Jan könnte auch 31 sein, weiß ich
nicht.
Ist so,
aber da weiß ich jetzt nicht. Da lehnen wir uns jetzt vielleicht wirklich sehr weit aus dem Fenster. In dem Fall. Nee, jedenfalls denke ich da ja so an Reliability und so. Ist das denn... Du machst den Motor an, fährst dann eine Runde und machst den dann wieder aus, oder wie?
Ein bisschen von, also ja und nein. Also in den ersten Runden war es so, ich sag mal, es gab ein Morgen-Event und ein Mittags-Event. Und im Mittags-Event, da fingen die Leute relativ zaghaft an.
Okay.
Und da war es dann so, dass ich 2, 3 schnelle Runden gefahren bin, direkt hintereinander weg, ohne groß Pause dazwischen, also vielleicht einen anderen Lauf gewartet. Bin dann nach 2, 3 Runden einfach so ein bisschen, ich sag mal, 5 Minuten am Bielster Berg einfach so ohne Last über die Fahrerlager gefahren und so und an der Box entlang und so, um ein bisschen Fahrtwind einfach zu kriegen. Später war es dann aber schon so, dass relativ viele Autos anstanden, also ich sag mal so zwischen 5 und 8 vielleicht. Also kannst du ungefähr sagen, 5 bis 8 Minuten, vielleicht eher 6 bis 10 Minuten hast du dann warten müssen. Ja, in der Zeit, weil du ja auch anstandst, hast dann in der Regel das Auto laufen lassen. Muss man ein bisschen gucken, ne? Ich weiß nicht, wie das auf anderen Events ist, das so gang und gäbe ist, so diese Handhabung. Wird auch am meisten mit Saugern gefahren und die sind ja in der Regel ein bisschen weniger anfällig und spätestens, wenn du irgendwie auf einen E-Lüfter umgebaut hast, dann hast du ja gar kein Problem mehr mit der ganzen Geschichte so.
Ja,
aber ich habe dann immer mal 1, 2 Runden gemacht und dann bin ich wieder ein bisschen kalt gefahren, einfach nur, damit das Ding eben nicht die komplette asoziale Thermik abkriegt, ne?
Ja, das wäre jetzt halt auch so ein bisschen die Sache beim MX-5 gewesen.
Ja, aber war irgendwie ganz interessant, weil es waren wirklich, also von echten Slalom-Fahrzeugen mit Slicks und Einzeldrossel und Co. bis hin zu Bonestock Golf 6.
Ja.
Alles dazwischen so. Man hat aber trotzdem gesehen, dass jeder irgendwie seinen Spaß hatte, unabhängig davon, ob man jetzt schneller oder langsamer war.
Es ist ja auch wirklich egal, also auch bei diesen auch bei diesen Trackdays nochmal, um das zu sagen, ihr könnt da mit allem, was ihr wollt, ankommen. Ne? Also ihr werdet da nicht komisch angeguckt oder ausgelacht oder so, ne? Sonst was. Es gibt sehr elitäre Trackdays wohl, ich hörte davon, von einem gewissen Mathis Müller. Jedenfalls gibt es das auf diesem Trackday nicht. Also das ist so entspannt da, ihr könnt da mit allem fahren, was ihr wollt. Und es bringt immer was. Also es ist ja auch kein offizielles Zeitennehmen oder sowas, sondern einfach wirklich Fahrsicherheitstraining in groß quasi. Also man lernt schon sein Fahrzeug und die Kapazität der Reifen und so kennen.
Vereinfacht gesagt, ihr braucht kein Track-Tool besitzen, um irgendwie an einem Trackday teilzunehmen. So, das kann auch reichen, dass da einfach ein bisschen vielleicht ein Fahrwerk drin ist, ein günstiges, oder ja, vielleicht auch einfach nur so Bock drauf habt, wenn man das Ganze mit ein bisschen Bedacht macht und vielleicht Temperaturen im Auge behält bei einem Serienauto jetzt, dann kann da im Grunde auch nichts kaputt gehen. Dann fährt man ein, zwei Runden fix, fährt man wieder ein, zwei Runden langsam, bisschen passiv, versucht, dass das Auto einfach ein bisschen, sag ich mal, wieder runterkühlen kann, und dann kannst du eben immer so etappenweise richtig Kasala machen und dann wieder ein bisschen entspannter durchrollen. Und ehrlicherweise, so mache ich es auch. Also obwohl mein Auto, ich sag mal, für dieses Einsatzgebiet gebaut ist, ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt eine halbe Stunde lang Vollgas Runde um Runde fahre, sondern dass auch ich eben natürlich irgendwo materialschonend und auch mitbedacht eben einfach das Ganze so abhandeln, ne?
Apropos Kühlung, hast du nicht irgendwie neue Teile auch oder so?
Boah, Leute, entzieht mir die Vollmacht über mein eigenes Konto.
Wirklich. Komm, es kommt ja auch genug drauf, ne? Also, du lebst ja jetzt nicht in Armut durch dein Auto.
Nee, tatsächlich nicht. Ich gehe viel arbeiten, um mir das alles leisten zu können, den Spaß. Ja. Und ich habe richtig Kohle ausgegeben. Heide Witzka. Genau, angefangen habe ich mit, ich habe einen Alukühler gekauft mit E-Lüfter-Kit dazu. Baue das Ganze dann auf externen Kühlwasserbehälter um, weil dann einfach die reine Kühlfläche vom Kühler auch größer wird. Das wird aber nochmal ein gesondertes Thema oder in einer anderen Folge einfach thematisiert, weil ich das noch gar nicht gemacht habe. Also den Kühler und Co. habe ich schon da liegen. Jetzt warte ich gerade noch auf einen Kühlerschlauch. Und da wollte ich das nach dem Oster-Trackday tatsächlich angehen, wo ich ein bisschen Zeit habe, weil ich das jetzt nicht so vor dem Slalom-Event hatte ich jetzt irgendwie ein, zwei Tage nur Zeit, und auch vor dem Oster-Trackday habe ich nur ein, zwei halbe Tage ungefähr Zeit, und ich wollte jetzt nicht auf schnell so ein, ich nenne es mal ganz doof, ein voll funktionstüchtiges, aber klar, weniger effizient, aber ein voll funktionstüchtiges Kühlsystem komplett auseinanderreißen, um dann Neues einzubauen, was dann gegebenenfalls eben auf den ersten 5 Metern noch vielleicht mal eine undichte Stelle hat oder noch nicht perfekt entlüftet ist und so. Und dann wollte ich jetzt nicht Gefahr laufen, mir eins dieser Events selber zu versauen, einfach nur, weil ich auf Krampf da jetzt noch so einen Umbau machen musste.
Zudem ist Ostern ja erfahrungsgemäß noch nicht so die ganz große Hitze, ne?
Eben. Also einen E-Lüfter habe ich gekauft mit Alukühler, das ist aber noch nicht drin. Dann habe ich eine Bremsbelüftung gekauft, weil gerade wenn ihr mal zurückhört zu den letzten beiden Trackdays, kannst du hier so eine Offsprecherstimme sagen lassen, welche Folge das war? Oder ist das zu viel Arbeit?
Doch, könnte ich kurz einsprechen, ja. Muss ich nochmal gucken. Ja.
Genau, hört einfach in Folge
Bielsterberg und Paradise Raw Series und Kindheitstraum-Rennstrecke
nach. Und da hört ihr mich über meine Bremse immer lästern. Und ich wollte jetzt eigentlich im Winter schon auf dicke Bremse umbauen, habe dann aber tatsächlich ein bisschen Instandhaltung und ehrlicherweise auch ein bisschen Aussehen durch neue Felgen vorgezogen. Dann, wie gesagt, neue Felgen, neue Reifen gekauft und jetzt auch gut ungefähr 500 Euro in Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Also sei es Öl, sei es, was den Wasserkreislauf angeht, also Thermostat, Wasserpumpe, Thermostatgehäuse, irgendwelche Schläuche, neue Zündkerzen, bla bla bla, Spritfilter, Spurstandköpfe etc. bla 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 bla. Auf jeden Fall eine Menge Geld ausgegeben, eine Menge Arbeit auch schon wieder in die Karre investiert. Ja, eigentlich den größten Effekt haben eigentlich die Felgen gemacht. Ja. Also wirklich.
Ich bin so gespannt, das mal live zu sehen.
Alter, diese Karre sieht so asozial aus. Kennst du dieses Instagram-Reel? Das ist mehr ein Ton, der halt über so Reels gelegt wurde. Das war so ein Typ, der hat mit so einem indischen Akzent Englisch geredet. Und er sagt einfach nur, The Pussy Wagon has arrived. Und wirklich, ich hab die Felgen draufgesteckt das Auto runtergelassen, obwohl die Felgen breiter geworden sind und die Reifen auch, ist der Felgendurchmesser geschrumpft. Also ich bin vorher, also es sind beide 17 Zoll Felgen, aber ich sag mal, der Reifen ist insgesamt ein bisschen flacher und ich habe ungefähr 2 Zentimeter weniger Umfang als bei den, Durchmesser als bei den alten Felgen.
Ja.
Dann habe ich quasi die Felgen draufgesteckt. Henrik war dabei, also Henrik Bunter auch wieder, bei ihm und Luis, hallo, in der Halle. Und Henrik ist halt so jemand, wenn das deutsche Gesetzbuch sagt, 8 cm Bodenfreiheit sind erst gestattet, dann schraubt er die Karre so runter, dass er 8,00 cm Bodenfreiheit hat. Dann habe ich die Felgen draufgesteckt.
Zwei Fragen, aber sag erstmal.
Ja, habe ich die Felgen draufgesteckt. Und ich bin schon komplett durchgedreht. Ich stand da kichernd wie so ein Kleinkind in der Werkstatt. Und da schaute er mich nach an und sagte, Mattes, der Stuhl kann aber noch ein bisschen runter, oder nicht? Ich sage, ja gut, hast ja recht. Da haben wir die Karre nochmal vorne 10 mm und hinten nochmal 15 mm runtergeschraubt. Und jetzt sieht das Ding so asozial aus. Und ich habe ihn dann einmal den Hof hoch und runter fahren lassen, sodass ich einmal das Auto quasi von außen so langsam rollend beurteilen kann. Und da kam auch wirklich nur im Kopf dieser Inder wieder irgendwie, der erzählt, was da für ein Wagen erscheint.
Also, wie bei Homer, so dieser Affe mit seinen Becken da kommt bei dir der Inder mit seinem Spruch.
Ja, genau. Also wirklich, ich bin, boah, ist Auto, Autos machen Räder. Nee, Räder machen Autos.
Ja. Ja.
Und glückliche Besitzer, Alter. Also wirklich, ich bin komplett verknallt und endlich, ich hab immer gedacht, wieso sieht das Auto denn nicht so krass aus wie alle anderen coolen Track-Tools? Es hat doch eigentlich alles, was andere coole Track-Tools im Grunde auch haben. Also rein visuell. Ja, es waren die Wheels. Es waren einfach nur die Wheels.
Ja.
Jetzt nehme ich, das Ding steht gerade unter der Plane und ich weiß schon, wenn ich die Plane runternehme. An dem Morgen, als ich das Auto zurückgefahren bin, bin ich morgens aufgestanden und bevor ich gefrühstückt habe, bin ich 10 Minuten einfach nur um dieses Auto herumgeschlichen und habe aus allen Blickrichtungen wieder drauf geguckt, weil es so verwandelt aussieht. Boah, Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
Geil, fühl ich komplett ohne Scheiß. Ich würde auch einfach gerne rausgehen und mir mein schönes Auto einfach dann angucken. Ne? Ich fiebere dem Tag entgegen. Naja, so, erste Frage, musst du dann den Tacho einstellen? Ja, ne? Hast du wahrscheinlich, oder was?
Nee, also es gibt so einen Prozentsatz, in dem man sich bewegt.
Ah, okay.
Und ich sag mal, die alten Räder waren am höheren, ich nenne es mal Prozent ab, oder dem Höchstabmaß. Und jetzt die jetzigen Räder, die drauf sind, bewegen sich eher am unteren Abmaß, was ich noch darf.
Okay. Weil bei 2 Zentimeter Durchmesser macht das ja schon wahrscheinlich bei 150 einen Unterschied von fast 10 km/h, oder nicht?
Nee, 10 km/h sind es nicht. Ich glaube, es waren 4 oder 5
km/h. Okay. Ja, gut.
Aber wie gesagt, vorher waren eben verhältnismäßig sehr große Reifen drauf. Also vorher bin ich auf einer 8J-Felge einen 225-45 Reifen gefahren. Und jetzt fahre ich auf einer 9J-Felge einen 235-40. Also vielleicht für alle, die das nicht so genau einordnen können. Die vordere Zahl, also 225 oder 235, sind die direkte Breite.
In Millimeter.
Genau, und die darauffolgende Zahl, die 40 oder die 45, geben an, wie hoch die Reifenflanke ist. Quasi, wenn man plan auf die Felge drauf guckt, der Gummirand oben, in Prozentsatz zur Breite. Also der Querschnitt bei einem 225-40 ist die Flanke kleiner als bei einem 235-40, weil natürlich 40% von 235 mm mehr sind als von 225 mm. So. Ich hoffe, man konnte da halbwegs folgen.
Dankeschön, Herr Lehrer. Ich habe das verstanden.
Gerne, gerne. Aber du hattest doch gewisses Vorwissen, oder nicht?
Ja,
du hast doch die 6. Klasse 4-mal gemacht, Kevin.
Genau, ich bin auch 31. So wie Jan, oder auch nicht.
Oder wie der Miata, oder auch doch.
Genau, also. Und zweite Frage, die Tiefe kommt doch dann aber auch drauf an, was jetzt genau eingetragen ist, ne? Weil bei dem Miata weiß ich jetzt noch, dass der da mit so einem, also das war so ein Praktikant oder so, der kam mit so einem Zollstock an, zwei sogar, hat einen neben das Auto gestellt und den anderen aufs Dach gelegt, aber auch nur auf dem Dach festgehalten. Das heißt, der hing so runter. Also die Höhe, die eingetragen ist bei dem Miata, ist nochmal fast 5 Zentimeter, 3 bis 5 Zentimeter tiefer, als er jetzt eigentlich ist.
Oh, krass.
Und das heißt, ich könnte das runterschrauben, aber das sind halt trotzdem nicht die 8 Zentimeter Bodenfreiheit dann.
Ja, es gibt da verschiedene Art und Weisen, das Ganze anzugeben, ob es Dachkantenhöhe ist oder eben Felgemitte zu Radhauskante.
Okay.
Also ich habe die Angabe der Dachkantenhöhe habe ich auch schon gehört. Habe ich aber tatsächlich selber so, ich glaube, sowas gibt es häufig dann auch nur in einem Kombinationsmaß irgendwie. Weil das auch das Gängigste, was man in Polizeidokus sieht, ist eigentlich das, dass sie ja das eingetragene Maß nachmessen, was ich eben von der Radmitte bis zur Kotflügelkante messe.
Okay.
Aber gut, jetzt habt ihr vielleicht da einen Lucky Shot gelandet oder so. Oder vielleicht sagt man, das ist nicht gut messbar, weil dein Fitment scheiße ist. Ich weiß nicht, weil sagen wir da alle, der Zollstock ist halt überhaupt nicht gerade. So, wir messen halt komplett schräg durchs Rathaus durch. Dass er da dann vielleicht gesagt wurde, nee, wir nehmen das Maß oben. Ich weiß es nicht. Wenn sich da irgendwer besser auskennt, gerne mal uns in die DMs sliden. Ja. Und uns da aufklären. Aber ja, aktuell ist das Maß noch nicht eingetragen. Wir haben den Wagen aber voll verschränkt. Es schleift nirgendwo. Musste ein bisschen nacharbeiten. Die Radhäuser waren schon gezogen so ein bisschen. Oder die Kanten gut angelegt, als ich das Fahrzeug gekauft habe. Aber ich sag mal genau an dem letzten Stück, wo dann eigentlich der Übergang zur Heckstoßstange war. Da war die Kante quasi noch serienmäßig, weil man da mit dem klassischen Bördelgerät wenig Erfolg hat. Da habe ich dann den Fitment-Jünger Henrik dran gelassen. Der hat schön mit einem Hammer das Ding da beigekloppt. Aber jetzt nicht so assi, wie man das aus so YouTube-Videos kennt, sondern natürlich irgendwie mit einem dicken Klotz gegengehalten von der anderen Seite, dass es nicht so durchfedert und nicht so stark, ich sag mal, punktuell das Blech verformst. Dann haben wir das Ganze so ein bisschen beigekloppt. Und dann habe ich noch ein Stück von der Heckstoßstange, aus was quasi ins Rathaus reinsteht, so mit der Flex so ein bisschen weggeschliffen. Und jetzt passt das komplett fehlerfrei da rein, schleiffrei. Auf dem Slalom hat nichts geschliffen. Und das, obwohl ich noch Serienstabis gefahren bin. Und ich hatte mich ja in einer der letzten Folgen so echauffiert, dass diese Stabis so teuer sind. Ne?
Ja, ja.
Weil wir wissen ja, wie sowas gefertigt wird. Also du brauchst irgendwie eine Biegemaschine und ein bisschen Federstahl so, und dann kannst du ein Stabi basteln. Und ich bin es jetzt leid gewesen. Ich habe zweimal auf Facebook in so Track-Tool-Gruppen gefragt, ob Leute sowas überhaben. Ich habe es auf eBay in allen 2 Wochen Abständen mal danach geguckt, aber sowas taucht natürlich nicht auf. Und dann war es jetzt so, dass mir Bernd vom Slalom-Event ein Video von meinem Auto geschickt hat, wie ich quasi die Slalom-Runde fahre. Und obwohl ich das Auto immer für sehr, sehr stiff gehalten habe, sah es von außen aus, als ob das Ding gleich eine Barrel Roll macht. Und da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Und habe dann diese verkackten Stabis gekauft für 400 Euro. Junge, 400 Euro, Alter.
Für so eine Stahlstange.
Ehrlich, für 2 so verkackte Federstahlstangen. Und das Beste ist, jetzt konnten sie nicht zugestellt werden. Meine Mutti hat mittlerweile ein Fiat 500, da passen sie nicht rein. Und jetzt musste ich schon aus der Heimat Freunde und Freundinnen anschreiben, die große Autos haben, ob sie und denen eine Vollmacht schreiben, dass sie mir irgendwie verkackte Pakete abholen können.
Ja. Ja, das Autoleben geht schwierig weiter. Leute, bringt euren Kindern bei, Autos zu mögen, dann haben die kein Geld für Drogen und auch gar keine Zeit dafür.
Ja, das trifft sehr gut. Das ist tatsächlich genau dasselbe, hat auch Henrik letztens mal irgendwann erwähnt. Er sagte auch so, also der baut auch gerade ganz, ganz wild seinen 190er um, weil der ist jetzt auch aus der Ausbildung raus, so, da kommt jetzt ein bisschen mehr Geld rein. Der hat jetzt im Winter wirklich das Ding einmal komplett Achse drunter weg, unten drunter alles sauber gemacht, neu gelackt, neuer Unterbodenschutz drauf, komplett Achse neu gelagert, etc., bla bla bla.
Unten neu gelackt oder Lack?
Genau, also, okay. Nee, der Unterboden. Okay. Hat irgendwie noch eine Frontschürze gekauft und Scheinwerfer hier und da und bla bla bla. Und dann kam ich auch halt in die Werkstatt zu den Jungs mit dem E36. Und dann sagt er auch zu mir, ey, Mattes, weißt du was? Ich habe so viel mit dem Benz zu tun. ich war schon 4 Wochenenden lang nicht mehr saufen.
Und das auf dem Dorf, also.
Ehrlich, und das sehe ich auf dem Dorf. Also, da war ich auch schon so, okay, krass. Er meint's ernst. Also, das kommt wirklich nicht von irgendwo.
Dann machst du noch Sport dabei, ritzt dir zwar öfter mal die Hände irgendwo auf und alles mögliche andere auch, stößt du dir an. Also, die Knochen und Muskeln und so leiden schon davon, aber du hast Bewegung, du hast Entzug, alles.
Frische Luft, ehrlich.
Genau.
Also, hier fehlt nicht mehr viel, da kannst du sowas als Ergotherapie anmelden.
Genau. Ja, Mann.
Aber das geht nur bei sehr, sehr ausgeglichenen Leuten. Weil auch ich gerade am ersten Tag, als ich angefangen habe, boah, da bin ich mal wieder so richtig ausgerastet.
Ja, da habe ich gleich auch noch einen.
Ich habe Radlager gemacht am E36. Ganz kurz dazu. Ich habe Radlager auf der Vorderachse, beide getauscht und habe neue Reifen drauf gebaut. Und dieses Auto ist plötzlich leise. Dieses komplette, mein Auto hat keinen Teppich, es ist laut, ist plötzlich weg. Also du fährst mit 50 durch den Ort und du kannst dich normal so unterhalten, wie ich jetzt hier seit fast einer Stunde dieses Mikro voll spucke, kannst du dich einfach mit deinem Beifahrer unterhalten. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es war wirklich, ja, die Radlager, die und die ziemlich kaputt gefahrenen alten Reifen, die, glaube ich, für so enorme Abrollgeräusche gesorgt haben.
Ach krass. Ja, was das ausmacht.
Ja, es war wirklich eine Riesenveränderung. Und auf jeden Fall, um die Radlager zu tauschen, da ist eine Mutter vorne vor, eine 46er Mutter und eine 46er Nussbaus dafür und die kriegt 330 Newtonmeter.
Alter.
Und hat Henrik extra aus der Firma, der ist in so einer Landmaschinenbude irgendwie. Boah, jetzt lehne ich mich wieder ganz gewaltig aus dem Fenster. Ich habe letztens irgendwann mal in der letzten Podcast-Folge gesagt, ihr sollt euch an den 7-Jährigen eures Vertrauens wenden, weil die sich viel besser mit Landmaschinen auskennen als ich.
So.
Die bauen auf jeden Fall irgendwie solche Dinger und er sagte dann, ja, hier, ich kann einen dicken Drehmomentschlüssel und so eine Nuss mitbringen. Und wir haben irgendwie angefangen und nichts hat funktioniert. Und dann dachte ich, komm, dann machen wir jetzt zumindest diese scheiß Radlager heute noch. Und dann war einfach die Nuss zu dick. Passte nicht da rein. Und dann war ich auch schon wieder so, ey, ich bin seit 2,5 Stunden hier, ich habe bis jetzt nichts gemacht, außer einmal diese Werkstatt gefegt. Ich werde gleich behindert. Naja, am Ende war es so, er hat irgendwie einen anderen Kollegen aus dem Ort angerufen, der sagte, er hätte keinen. Und dann hat er 10 Minuten später angerufen und sagte, ja, er wäre jetzt bei 3 Nachbarn gewesen, er hat jetzt eine passende Nuss.
Ah, lol, ja. Ja, auf dem
und
Dorf
das fand ich, sich. Ja, eben. Geil. Und das war wieder sowas, das fand ich auch so geil, Alter. Und ehrlicherweise, selbst wenn wir den Spieß mal umdrehen, wenn mich einer anruft und sagt, Mattes, hast du das und das Werkzeug? Und ich sage, nein. Dann fange ich nicht an, proaktiv anschließend auch noch weitere Leute anzuhauen.
Ja, ist so.
Sondern erstmal denke ich, okay, scheiße, ich kann jetzt gerade nicht helfen. Schade, der wird sich dann schon woanders zu helfen wissen.
Ja, aber korrekt, ey, krass. Ehrlich. Das ist so, wie wenn auf dem Dorf einer mitkriegt, dass der Einzige mit dem Schweißgerät jetzt 2 Wochen frei hat. Dann hat er die 2 Wochen definitiv was zu tun.
Vielleicht können wir uns da auch alle mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, einfach noch hilfsbereiter zu werden. Weiß ich nicht.
Achso.
Ich glaube, ich könnte mir da noch was von abschneiden.
Aber ich weiß genau, wovon du sprichst. So, ich habe ja den Dachhimmel des Golfs angefangen. Also du weißt davon, die Podcaster-Leute hier jetzt gerade nicht. Ich habe angefangen, den Dachhimmel beziehungsweise alles, was im Innenraum des Golfs weiß mal war oder hell mal war, was jetzt auch schon mit Flecken überdeckt war und überall irgendwelche Ölstreifen oder sowas, ne, von schmutzigen Händen. Der Vorbesitzer des Autos war auch schon, aber auch Raucher irgendwie wohl und auch irgendwo Schrauber, irgendwas hat er gemacht, keine Ahnung, da waren auch schon einige Flecken von dem dran. Und jetzt habe ich gesagt, reicht mir, ich mache das jetzt dunkel, ich mache das jetzt mit Textilfarbe, schwarz. Klappt
ganz
natürlich
kurz,
so semi gut.
Ganz kurz, ja, ich hatte eine Ausbildung, hat mir, vielleicht kennst du den auch noch, Edward hieß der.
Eddie.
Der war, glaube ich, so rote Haare.
Achso, nee, doch nicht.
Nee, vielleicht sogar noch einen unter euch. Naja, spielt auf keine Rolle. Der hat mal als Winterhure einen Golf 4 gekauft und der hatte auch einen schwarzen Dachhimmel und der war da voll happy drüber. Ja. Und stellte sich aber raus, der wurde wohl mit einer normalen Baumarkt-Spraydose schwarz gesprüht.
Okay.
Und das Lustige war, wenn du die Sonnenblenden runtergeklappt hast, war da drunter der Himmel noch weiß.
Nein, also, oh Gott. Doch. Nein, also Leute, du machst das schon richtig. Ne? Ja. So. Oh
also
Gott.
Es war wirklich so, da hat einer so weit gepennt, der die Sonnenblenden waren einseitig dann schwarz, die praktisch sichtbar ist, wenn die Sonnenblende normal am Dachhimmel anliegt. Mhm. Sobald du sie aufgeklappt hast, war die Sonnenblende von innen weiß und eben dieser Umriss auch noch weiß am Dachhimmel.
Okay. Ja, nee.
Aber
nee, ich baue die Teile schon aus und so, ne? Also ich mache das schon hier in meinem Zimmerchen mit einer Farbrolle gehe ich da drüber, 3-4 Mal, lass das trocknen und so und ne, dann nochmal.
Mhm.
Also das wird am Ende schon gut aussehen. Ich habe jetzt aber leider entschieden, weil B-Säule war nichts zu machen. Ich habe diesen Clips da nicht rausgekriegt. Also alle VAG-Leute wissen, wovon ich rede, ne? Die Clipse. Ich habe es jetzt gelassen. Ich werde jetzt die restlichen Teile, also A-Säulen und C-Säulen habe ich schon gemacht, eingebaut tatsächlich machen. Aber auch mit Pinsel dran gehen und Farbrolle und so. Und das, was man halt ausbauen kann, so wie Griffe, diese ganzen Plastikteile halt. Kunststoffteile, sorry, werde ich dann sprühen.
Mhm.
Aber ausgebaut natürlich dann.
Ja, ja, ich habe ja tatsächlich auch meine Sonnenblenden gesprüht, aber das war auch in so einer Hauruck-Aktion. Neben dem Lackieren des Käfigs und dem Innenraum an sich habe ich noch eine schwarze Sprühdose gefunden und habe da meine Sonnenblenden liegen sehen und dachte, komm, ich ziehe da einfach drüber. Ist aber so hochglanzschwarz.
Oh.
Und jetzt sehen die so komisch Hochglanz schwarz gelackt halt, also wirklich gelackt einfach aus.
Ja.
Und irgendwen habe ich auch mal mitgenommen und der oder die sagte auch zu mir, ey Mattes, wenn du matt schwarz genommen hättest, hätte niemand gemerkt, dass die nicht schwarz sind von Werk.
Ja.
Die gibt's, geil. Die gibt's auch.
Glänzen, ja, ist gut.
Ja, das war wirklich, nee, es war wirklich so, die lagen dann da so und ich dachte, es hat so diese schwarze Sprühdose, ich kann mich wirklich noch sehr genau daran erinnern, ich hatte diese schwarze Sprühdose in der Hand und dachte so, ja. Ja komm, ich zieh da einfach so 2-3 Mal drüber, das wird schon ganz gut aussehen, glaube ich. Ja. Ja, und es sieht halt auch, also es ist auch nicht schlecht so, es sieht halt einfach nur, es ist einfach der Glanzgrad passt ja nicht zu einer Sonnenblende. So.
Ja, glaube ich. Nee, ich habe auch richtig Bock darauf, dass der Dachhimmel schwarz ist von innen, so der ganze, das ganze Auto schwarz von innen. Also, oder naja, es wird halt grau, so sagen wir so, wie es ist.
Aber das macht wirklich viel. Also ich weiß auch noch, in den ersten beiden E36s hatte ich auch in beiden schwarze Dachhimmel drin. Und ich weiß noch genau, bei dem ersten, der hatte ja auch ein Schiebedach. Da war es immer im Sommer super krass, wenn du das Schiebedach offen hattest und eben die Sonne volle Kanne in diese Karre geballert hat. Und du dann das Schiebedach einfach zugemacht hast, weil das so viel Licht schluckt, wirklich. Ja. Dass du so in dem Moment, wo das Schiebedach so den letzten Schnuff so zufährt, plötzlich so richtig wie in so einer Höhle plötzlich saßt. Also das war... Ja. Da kann ich mich immer noch sehr, sehr genau dran erinnern, wie stark ich da diesen Unterschied empfunden habe zwischen mit und ohne Licht im Innenraum, wenn man das sagen kann.
Ich fühle mich aber generell auch, ich weiß nicht, ob das ein persönliches Gefühl ist oder ob das andere auch haben, in dunklen Räumen irgendwie sehr wohl und finde das immer sehr edel zum einen und zum anderen auch sehr gemütlich irgendwie, weil es halt so ein bisschen kleiner wirkt, als der Raum dann eigentlich ist. Ne?
Boah, muss ich sagen, kann ich tatsächlich gar nicht so mitgehen. Ich glaube, man nimmt so ein bisschen was vielleicht immer auch aus dem Elternhaus mit, aber ich bin so jemand, also auch wenn man in mein WG-Zimmer gucken würde, ich habe ausschließlich weiße Möbel. Alles ist weiß. Die Wände sind weiß, die Möbel sind weiß. Gut, da hängt so ein riesiges schwarzes LMLZ-Banner und irgendwie ein paar Fotos noch und sowas, aber ich sag mal, das reine Möbeljahr in der Wohnung selber, da bin ich kein Fan von so super dunklen Räumen.
Nee, vielleicht ist das dann tatsächlich aus dem Elternhaus mitgegeben. Das kann sein, ja.
Ja, ja, also meine Mutti ist da auch so. Die war auch immer so, alles muss irgendwie aussehen wie in einer Zahnarztpraxis. Und das hat mir scheinbar ein bisschen abgeguckt. Naja, ich habe am E36 war eine schwarze Niere drin. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und ich habe jetzt eine Chromniere reingesteckt. Ich glaube auch hier wird jetzt wieder Jan jubeln und sagen, ich hab's dir doch gesagt. Es waren einige Leute, die mir gesagt haben, Mattes, bau auf Chromniere um. Und dann habe ich irgendwann in so einem Anflug, weil ich eben auch diese Bremsbelüftung verbaut habe. Und ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten Leute wissen genau, wie mein Auto vorher aussah. Auf jeden Fall hatte ich auf den Nebelscheinwerfern so schwarz-weiße Heller-Sticker.
Ja.
Genau, und dadurch, dass da jetzt die Bremsbelüftung sitzt, also so der Trichter für die Luftführung am Ende, ist eben dieser weiße Akzent in der Front da weggefallen.
Ja. Ja.
Und dann war ich so, okay, wenn der auch noch wegfällt, dann wird, glaube ich, die Front mir zu dunkel sein einfach. Gerade mit den weißen Felgen und diesem weißen Dekorstreifen und dem weißen Scheibenkeil und so. Dachte ich so, ja, der reine Bereich um die Scheinwerfer ist mir irgendwie zu dunkel und habe deswegen einfach eine Chromniere gekauft. Und das war ganz lustig, ich habe auf eBay ein bisschen rumgeschaut und dann wurde hier in Offenbach eine im guten Zustand für 20 Euro verkauft. Und dann bin ich da irgendwann nach der Arbeit hingefahren. Das war schon ganz lustig, weil das war in so einem riesigen Mehrfamilienhaus und unten vor der Tür stand auch echt so ein, so ein türkischer Papa einfach. Und ich bin halt direkt nach der Arbeit hin und stieg dann im Anzug aus diesem Audi aus und sagte so, ah, sie, also er hatte die dann schon so in der Hand. Und ich meinte so, ja, wir haben geschrieben. Und er schaut mich so komplett verdutzt an und meinte so, ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass jemand mit einem E36 BMW kommt. Und ich so, ja, nee, ich hab noch einen privat, so, war jetzt aber gerade auf dem Rückweg von der Arbeit, hab die deswegen eben abgeholt. Und wirklich, glaube, Leute, die mich kennen, die wissen auch, also auf einen Kratzer oder so lege ich keinen Wert. Oder das ist mir egal. An dem E36 auch so. Das Auto soll gut funktionieren, aber ist jetzt nicht schlimm. Der ist eben, wie gesagt, 28 Jahre alt. Der hat schon seine Spuren.
If it looks half decent from a distance, it's fine.
Genau.
Mein neuer Lieblingsspruch. Ja,
genau. Mein Vater hat auch früher, mein E28 hat immer gesagt, das ist ein 5-Meter Oldtimer. Ja, der sieht aus 5 Metern richtig, richtig geil aus. Und wenn du aber aus 2,50 drauf guckst, dann fällt dir auf, oh, hier ist eine Dichtung schon ein bisschen trocken. Oh, hier ist auch, ein Kratzer 5
Meter Oldtimer, das ist auch sehr gut, ja.
Also das hat sie mir sehr genau beschrieben. Und ja, auch der E36 ist, glaube ich, ein 5-Meter-Track-Tool. Mhm. Und dann hat dieser türkische Baba noch so richtig versucht, also, oder ich weiß auch nicht, ob er vielleicht einfach so enthusiastisch war, aber er hat mir die so richtig schön geredet noch, diese Niere. Mhm. Und es war mir ehrlicherweise komplett egal. Ja. Ich hatte so auf den Fotos gesehen, okay, das Chrom blättert nicht komplett ab, der ganze Rest ist mir egal. Und er so, ja, und schau mal hier, auch alle Clips dran. Und ich so, ja, ich glaube, das können sie einfach hinten reinschmeißen.
Ja. Und so, das war bei meinem Rauchermod ja auch so, also mit diesen Winddeflektern an den Türen. Da habe ich auch ein 20 für bezahlt und die haben mir das richtig noch verkauft. So, ich sag, ich nehme die, so, passt schon.
Ja. Und dann auch, also er hat das auch mir so noch so richtig schmackhaft gemacht, das ganze Ding. Und es war schon, als ich hingefahren bin, wusste ich schon, ja, ist mir scheißegal, nehme ich sowieso mit die Teile. Und dann meinte ich auch, ja, was willst du jetzt dafür haben? Und ich glaube, die standen für 25 Euro Verhandlungsbasis im Netz. Und dann meinte ich so, ja, was willst du jetzt dafür haben? 25 Euro? Und er so, ah, Quatsch, gib mir 20. Und ich hätte ihm auch 30 gegeben, glaube ich. Das war komplett egal. Der hat einfach nur gegen sich selber das Ding erst schön geredet und dann sich selber noch runtergehandelt.
Das ist bei meinem Fahrrad auch mal passiert. Da haben Leute auch mehr gegeben, als sie eigentlich hätten geben müssen. Aber von sich aus. Ja. Also, naja. Okay, ich glaube, wir sind hier relativ am Ende des Podcasts dieser Folge angekommen. Ist das richtig? Wenn nicht, ja, so, dann musst du deine Themen jetzt verschieben. Also wir sind am Ende dieser Folge angekommen.
Ja, schönen Dank auch. Sag auch ruhig, wieso das jetzt hier das Ende ist. Weil Paul hangry wird.
Ich werde hangry. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und ich muss auf Klo. Es ist gar keine gute Mischung gerade.
Ich habe einfach so ein halbes Bier hier getrunken während der gesamten Aufnahme.
Ah ja.
Ich habe mich vorher noch darüber aufgeregt, dass das Bier irgendwie halbwegs warm ist, weil es auf dem Balkon stand. Jetzt ist es richtig warm. Naja.
Ja. Der Uwe wird jetzt richtig lecker.
Ja, aber so helles schmeckt immer gut.
Ja, okay, das ist gut. Ja.
Okay, ganz kurz. Das finde ich auch ganz cool eigentlich, das glaube ich hier live am Band zu fragen. Das wird jetzt anfangs nochmal so ein 2-Wochen-Ding, oder? Was meinst du?
Ja, ich hoffe, ne? Also ich, bei mir wird das wahrscheinlich besser gehen jetzt im Moment noch als bei dir. Wir können das gerne erstmal 2 Wochen wöchentlich ansetzen. Ich kann nichts versprechen, aber du genauso wenig. Also.
Genau.
Leute, tut also, wie uns gesagt, leid, wenn das ein bisschen unregelmäßig wird.
Ehrlich, wir tun unser Bestes, aber es ist leider nicht mehr. Ich bin kein Technikerschüler mehr. Und auch Paul hat mittlerweile ein bisschen mehr Verpflichtungen neben dem Standard Studentenleben erhalten. Jetzt denken alle so, du bist Vater geworden oder so am Ende.
So, nein. Also hier ist kein Nachwuchs oder so.
Nee. Aber ja, wir halten euch immer auf dem Laufenden, wenn es was gibt, wenn sich wieder ein bisschen was aufgespart hat.
Folgt uns auf Instagram, boosash.de, ne? Mattes folgen, mir folgen. Das seht ihr aber alles bei boosash.de verlinkt auf Instagram.
Genau. Vielleicht da für euch so als kleinen Teaser. Ich fahre ja viel Firmenwagen und mir ist ein kleines Malheur passiert. Das Malheur hat über 8.000 Euro gekostet.
Ah, wollte gerade sagen, ist so, du bist doch noch...
Aber da. Egal, nee, genau. Egal, ja, egal. So. Da reden wir wann anders drüber.
Sehr, sehr guter Cliffhanger, sehr gut gemacht.
Ja, Mann. Okay, ja, es war mir wieder eine Ehre, es war wirklich schön. Schönes Gebrabbel wieder.
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warm werden wieder. Ich habe mich noch so ein bisschen stottrig gefühlt irgendwie. Es wurde aber jetzt zum Ende der Folge auch wieder besser und so. Ich glaube, die nächsten Folgen werden auch wieder wärmer quasi.
Ehrlich.
Zwischen uns beiden.
Ehrlich. Ehrlich. Vor allem, wenn wir wieder beide gemeinsam irgendwie heizen waren, so, dann ist auch wieder der richtig Feuer hier in unserer Beziehung, in unserer offenen Beziehung.
Das wäre ja wie so eine kleine Jugendbande.
Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Genau, willkommen zurück zu Staffel 3.